In der Apostelgeschichte wird erzählt, wie Paulus auf der letzten Missionsreise, also schon kurz vor seiner Gefangenschaft nach Jerusalem kam, Apostelgeschichte 21, Vers 18 und 19, da steht, am nächsten Tag aber ging Paulus mit uns zu Jakobus und es kamen die Ältesten alle dorthin. Und als Paulus sie begrüßt hatte, erzählte er eins nach dem anderen, was Gott unter den Heiden durch seinen Dienst getan hatte. Als sie aber das hörten, lobten sie Gott. Wenn man hört, was unser Herr tut, dann ist das aufregend. Ah, ein lebendiger Herr ist das. Und der Lukas hat das ja in der Apostelgeschichte gemacht, die Taten des Herrn zusammengeschrieben, wie der das schwache Wort seiner Zeugen bestätigt hat und wie das alles war, als die in Philippi im Gefängnis waren und wie das war beim Seesturm und wie Gott seine Hand über sie gehalten hat. Und das war in der ersten Christenheit selbst das Evangelium, also die gute Nachricht. Und so geht's eigentlich dann weiter. Das ist ja nicht abgerissen, wenn man das verfolgt. Ich bin immer wieder einer, der gern ein wenig zurückblickt und sagt, vergesst das doch nicht. Was hat Gott für tolle Sachen schon gewirkt durch seine Leute? Und erzähl das den Kindern und ihren Kindern wieder. Da haben wir eine ganz wunderbare, anschauliche Weise, etwas vom Wirken Jesu heute zu hören. Das war der William Booth, der Gründer der Heilsarmee, wie der die Apostelgeschichte gelesen hat. Hat er plötzlich geseufzt und hat seinen Kopf bloß runtergebeugt und hat gesagt, ach Herr, tu's doch noch einmal. Und der Herr tut das. Das hat nicht aufgehört mit den großen Taten. Er tut's noch in unseren Tagen und ich will Ihnen einfach heute ein wenig davon erzählen. Man kann so viel Belastendes erzählen, Bedrückendes aus unseren Gemeinden und Gruppen, aus denen wir kommen und sagt, bei uns wird's leer und da sind keine jungen Leute mehr da und das ist schwierig. Wir müssen umgedreht mit der Perspektive der Ewigkeit einmal uns freuen, was in diesen Tagen Jesus für Gewaltiges wirkt. Natürlich, man kann sagen, es ist traurig, dass so wenig Christen den Auftrag zur Weltmission ergreifen. Denn es ist ja so eindeutig, steht es drin, der Missionsbefehl steht ja nicht erst bei der Himmelfahrt Jesu. Da steht ja schon bei Abraham drin. In dir sollen gesegnet werden alle Völker, wenn sie die Psalmen lesen, dass die fernsten Inseln den Herrn anbeten sollen, wenn sie die Propheten lesen, von wo das Kommen des Gottesknechtes angekündigt ist. Und dann natürlich bei Jesus, wie viel steht da drin? Bis zu seinem letzten Wort dann, ihr werdet meine Zeugen sein, ihr werdet meine Zeugen sein. Überall in der Welt, das ist euer Auftrag von Jesus, davon zu reden. Und man könnte enttäuscht sein, dass so wenig diesen Dienst tun, aber umgekehrt muss man sagen, es war immer eine Schar von ein paar, deren Herz brannte. Und diese paar Leute, auch in unserem Land, die erleben so mutmachende Dinge. Wenn wir als mit unserer Gemeinde in die Königstraße gegangen sind, um dort unten Lieder zu singen und Kurzpredigten zu halten für die gottlosen Zeitgenossen, da habe ich immer vorher gebetet, hoffentlich regnet's. Weil dann hat man es absagen können. So hat ein Bammel davor gehabt. Aber wenn wir zurückgingen, es war jedes Mal wie ein Fest. Wir haben erlebt, wie in den spannenden Situationen, wenn Betrunkene stören wollten oder irgendwelche Leute vorbeikamen, plötzlich der Herr gewirkt hat. Wie wir Menschen fanden, denen wir viel weiterhelfen durften. Und wir merkten auf einmal, da war ein Platz der Gegenwart unseres Herrn Jesus. Jetzt will ich heute Abend verschiedene Punkte sagen, dann kann man sich's leichter merken. Mein erster Punkt, es ist eine ungeahnte Ernte im Reich Gottes. Also ich kenne die Geschichte der Mission und in diesem Buch, was der Andreas Schäfer erwähnt hat, von jenseits der endlosen Meere, das sind eigentlich in 40 Kapiteln so die großen Missionsleute gewesen, von Hudson Taylor und wie die alle hießen, die da hinausgingen, Ludwig Nommensen und Lars Olsen Skrefsrud und so weiter. Was hat Gott schon Großes getan? Aber die haben alle das nie gesehen, was wir heute sehen. Wie aus dieser Saat, muss man immer unterscheiden zwischen Saat und Ernte. Die haben ja oft gearbeitet, ein Pionier wie der Derendinger Ludwig Krapf hat in seinem ganzen Leben nicht einen Menschen taufen können. Nur gearbeitet, geackert und geackert. In Lebensgefahr und Turbulenz und seine Frau und sein Kind verloren und krank gewesen, in allen Bedrohungen, nie Frucht gesehen. Im Grunde war es ein aussichtsloses Unternehmen, aber er wusste, das ist kein aussichtsloses Unternehmen, sagt nach meinem Kopf ja. Aber wenn ich in die Bibel hineinsehe, das wird einmal eine Ernte sein. Und die erleben wir heute. Was das eine riesige Ernte ist, in diesen Tagen, muss ich sagen, das hat keine Generation vor uns erleben können. Im Reich Gottes. Und junge Leute sollten die Ohren ganz weit aufmachen und hinhören, so etwas hat es nicht gegeben. Vor 15 Jahren habe ich einen Artikel geschrieben über die unerreichten Völker dieser Welt, wo noch nie das Evangelium gepredigt wurde in 2000 Jahren Christenheit. Da waren Völker dabei mit 15 Millionen und große Völkerschaften. Und wie mir neulich der Artikel wieder in die Hand fiel, da bin ich selber völlig überrascht gewesen. In allen diesen Völkern gibt es heute lebendige Christengemeinden. Vor 15 Jahren war es nicht möglich, in Zentralasien Mission zu treiben. Usbekistan, Tadschikistan, Kasachstan, Kirgisistan und wie die alle heißen, diese Staaten dort, die aus der Russischen Republik, dann fiel der Fall des Eisernen Vorhangs. Wer hat denn das von uns geahnt? Einer unserer Mitarbeiter schrieb in diesen Tagen aus Usbekistan, also völlig verschlossenes Volk bislang, und schrieb, unsere Hausgehilfin wollte wieder weg, sie hat eine Jüngerschaftsschulung gemacht und jetzt hat sie schon eine ganze Reihe von Menschen aus ihrem Dorf zu Jesus geführt. Schreibt er von einem anderen Hauskreis, unter Studenten sind lauter junge Akademiker, eine ganze Reihe sind zum Glauben gekommen und will sich taufen lassen. Das erlebt man ja bis so am Rand irgendwo in einem missionarspiritischen Mitarbeiter von Christliche Fachkräfte International, der draußen als Agraringenieur arbeitet. Aber das, was uns ganz wichtig ist, wir wollen nur Leute aussenden, die aus ihrem Beruf raus nebenher Menschen zu Jesus führen, Jesuszeugnis haben. In unseren Tagen, wenn wir früher zu den Russlanddeutschen gesagt haben, kümmert euch auch um die Kasachen. Ihr seid doch Christen in der Sowjetunion. Dann haben die gesagt, die stinken aber so, die kann ich nicht im Auto mitnehmen. Das ist eine Zumutung. Und heute, gucken Sie mal die lebendige Gemeinde Kirgisen und Kasachen an. Was da aufgebrochen ist, das hat der Herr getan. Die Menschen haben nicht mehr gezögert, da waren ein paar wenige. Und wenn Sie einen Menschen zu Jesus führen wollen und Glauben wecken wollen, Sie wissen, Sie können es nicht. Und wenn Sie mit Engelszungen reden, geht überhaupt nicht. Wenn Sie einem angefochtenen Christen, der krank liegt, im Glauben stärken wollen, Sie können es gar nicht. Es kann bloß der Heilige Geist tun. Glauben, Gründen befestigen und die Flamme des Glaubens am Brennen halten. Und dass das solch ein Feuer wird, wir sehen es in unserem eigenen Land, den eigenen Kindern, wie das ist, wenn Menschen nicht glauben wollen, wenn die Feindschaft da ist, wie das im Atheismus überhaupt ist. Wir haben neulich in Kasachstan haben wir eine Bibel aus, also eine Ausgabe des Neuen Testaments gedruckt und die sagten, die wollten sie für evangelistische Einsätze nutzen und hören wir recht, da sagen wir wollen 100.000, ist ja gerade ein paar Christengemeinden, die da in Kasachstan haben. Jetzt neulich kam wieder einer von diesen Brüdern dort drüben, da sagten sie, 75% haben wir persönlich verteilt und übergeben. Denk mal vor. in die Häuser gebracht, Menschen das Evangelium in die Hand gedrückt, wo bisher nur der Atheismus war. Und ja, also ich muss mich beschränken, ich muss Sie heute ein bisschen verwirren mit der Vielfalt der Erde und werde von hier und von dort ein wenig erzählen. Es sind ja viele von Ihnen, die wissen, was gegenwärtig in den Ländern der früheren Sowjetunion aufgebrochen ist. Das ist ja atemberaubend. Da kommt neulich ein Missionar und sagt, wir arbeiten in Jakutien, da können Sie überhaupt bloß auf den Flüssen, auf dem Eis sich bewegen oder sonst mit dem Flugzeug. Sonst, da gibt's gar keine Straßen mehr in Jakutien. Und da gibt's Gemeinde Jesu, da haben sie ein Verlagshaus gegründet in einem Gebiet, wo bisher gar nicht möglich war, dass der Name Jesu gepredigt wird. Und die Menschen kommen mit einem Heißhunger und wollen das hören. Am tollsten ist sicher in der Mongolei. Mongolei war ja völlig zu und war ein unerreichtes Gebiet. Die Mongolei, die äußere Mongolei, die ist ja unabhängig von China und die haben sogar ein Interesse, sich gegen die kommunistische Regierung von China zu profilieren. So ein ungeheures Wachsen, ungeheuer viel, was auch die Missionare dort erzählen in der Mongolei. Es ist schon erstaunlich. Mich hat immer bedrückt, eines der verschlossensten Länder ist Nordkorea. War ein ganzer Zufall, vor ein paar Jahren kriegten wir von einer Bonner Entwicklungsorganisation einen Bericht von einer Universität, die an der Grenze nach Nordkorea sei und dort suche man Dozenten, die keinen Alkohol trinken und nicht geschieden sind. Ich dachte, was ist denn das? Das ist sicher von der Moon-Sekte oder so, wenn die so Moralmaßstäbe haben. Und da hat sich herausgestellt, das waren Südkoreaner. Evangelikale, gläubige, bibelgläubige, evangelikale Südkoreaner, die in China das einzige Joint Venture im Erziehungsbereich, auf dem Universitätssektor mit einer chinesischen Universität, der Yanbian-Universität von Yanxi, zusammen gemacht haben. Und die haben eine ganz große Universität gebaut mit 2000 Studenten. Die Regierung hat sich vorbehalten, dass sie alle Studenten selber auswählt und das ist eine ganz normale, säkulare Universität. Da darf kein Wort gesprochen werden von Christus. Da darf nirgendwo irgendwas Christliches stehen. Das heißt einfach, Yanbian University, behalten Sie es auch für sich und tragen Sie es nicht irgendwo, dass es jemand irgendwo druckt. Das wäre ein Elend. 80% dieser Studenten in den letzten Jahren sind zu Jesus gekommen. Und die Regierung hat erst vor kurzem an dieser Universität wieder ganz streng gesagt, wenn das noch weiter so geht, müssen wir die Universität schließen. Sie gehört zu den angesehensten Universitäten Chinas. Also so viele Chinesen kommen zum Glauben an Jesus. Wie geht das? Aber wissen Sie, das können nur Südkoreaner machen. Wo die das machen? Ich weiß auch nicht, unter vier Augen. Ihr Zeugnis. Es ist ja interessant, dass die meisten Christen in der Welt sind durch persönliche Zeugnis Mund zu Ohr Christen geworden. Gar nicht durch Großveranstaltungen. Das, was Sie weitergeben, ist das, vielleicht, ich kann die Zahlen nicht sagen, man kann es nur schätzen, aber aus den Berichten immer sind die meisten Leute durch das persönliche Zeugnis von irgendjemandem, der einen mitnimmt, Christen geworden. Und das dort an der Grenze nach Nordkorea. Und dort in der Mensa war eines Tages ein nordkoreanischer Flüchtling aufgetaucht, dessen Frau und Kind in der großen Hungersnot in Nordkorea gestorben war. Der Mann war über die Grenze geflohen, das ist sehr schwierig und sehr lebensgefährlich, und kam in diese Mensa und die laden ihn ein zum Essen. Da essen ja also 2000 Leute und er erzählt dann wenig und die nehmen sich um ihn an und dann hört er zum ersten Mal in dem im Leben etwas vom Evangelium. Durch diese südkoreanischen Studenten oder durch die chinesischen Studenten, die dort sind, die Professoren. 160 wiedergeborene Dozenten sind das. Es ist kein einzig Ungläubiger unter den Dozenten. Wir haben auch 9 Dozenten aus Deutschland dorthin entsandt. Und jetzt kommt nach einigen Wochen dieser nordkoreanische Flüchtling zum Glauben an Jesus. Und wie ich dort war, stellen Sie mir den Mann vor und sagen, der geht morgen wieder zurück nach Nordkorea. Willst du ihn noch was fragen? Sag ich, wissen Sie, was das bedeutet, wenn Sie zurückgehen? Es werden jedes Jahr eine ganze Reihe von Gemeindeleitern erschossen in Nordkorea. Aber dann sagt dieser nordkoreanische Flüchtling, was ich gehört habe, das ist so groß, ist mir gleich, was aus meinem Leben wird. Ich muss das meinen Landsleuten in Nordkorea erzählen. Und sie haben ihn ausgesandt, er ist in die Übergabe. Wir wissen nicht, was aus ihm geworden ist. Wir haben Verbindung zu etwa 50.000 Christen, die im Untergrund in Nordkorea sich sammeln, unter ganz schwierigen Verhältnissen. Allein dort in den Hausgemeinden dieser Stadt Yenji leben 10.000 Kinder, die von diesen chinesischen Hauskreischristen versorgt werden. Das sind alles Hungerflüchtlinge, die hinübergegangen sind und die illegal dort leben müssen, denn die werden versteckt vor der chinesischen Regierung, denn wenn die chinesische Regierung das erfährt, schickt sie die alle zurück, denn die Chinesen haben ja Überbevölkerung. Die wollen nicht nur Flüchtlinge haben. Und die Hausgemeinden, die sowieso so arm sind, versorgen diese 10.000 Kinder noch mit und geben ihnen Unterricht und alles und warten auf den Tag, bis die Grenzen aufgehen nach Nordkorea. Das muss ich Ihnen sagen. Ich habe eine Einladung gehabt, die habe ich abgesagt, weil ich ein sparsamer Schwabe bin. Am 12. Juni diesen Monats, bis nächste Woche 12. Juni, ist die Grundsteinlegung zur Tochteruniversität von diesem in Pyongyang. Und die kommunistische Regierung hat zugesagt, dass sie die Dozenten berufen darf, wie sie wollen. Es werden nur wiedergeborene Christen erstmals in Pyongyang dort sein, in einer Universität. Und wir beten, dass sie mit Freimut reden, das Wort. Darüber kann man öffentlich überhaupt nichts drüber schreiben. Der Mann, der dieses gründet, der Dr. Kim, ist vor 3 Jahren in Pyongyang zum Tod verurteilt worden. Und durch die Intervention von großen Politikern, besonders amerikanischen Präsidenten, Kofi Annan, noch einmal davongekommen. Er hat gewartet, die Regierung hat sich bei ihm entschuldigt und das Ende ist jetzt, dass diese Universität dort errichtet werden darf. Wir hoffen, dass das ein Meilenstein wird. Wir beten, was der Herr tut. Wir können nichts machen, wir können nur hinten rein gehen. Wir halten den Atem an. Verschlossene Länder in unseren Taten, aber der Herr ist immer noch größer. Größer als die Mächtigen der Welt und er macht Geschichte. In 5 Jahren sprechen Sie nicht mehr von Möllemann und sprechen Sie nicht mehr von Fußball und so. Das geht ja alles ganz schnell vorbei. Aber die großen Taten Gottes, die bleiben. Die großen Taten Gottes, die bleiben. Die sind in der Ewigkeit noch gültig. Ich will nicht alles aufgreifen, was in diesen Tagen noch kommt. Zu den ganz großen Ereignissen am Ende des ausgelaufenen 20. Jahrhunderts gehört ja, was unter den Indianern Lateinamerikas geschehen ist. Die Indianer waren ja vergessen. So wie in Europa die Zigeuner vergessen sind. Aber da tut ja Gott gegenwärtig auch eine Menge in Deutschland und den Zigeunern. Man kann ja gar nicht all die Taten folgen. Aber dort in Lateinamerika, die Geschichten sind ja auch so atemberaubend, wie das war. Ich denke nur bei den Quechuas in, ja, da haben die amerikanischen Missionare in den 70er Jahren aufgeben wollen, haben gesagt, wir haben überhaupt keine Frucht gesehen. Es ist natürlich bei den Indianern ganz ähnlich wie bei uns in der Arbeit unter Zigeunern, dass man sagt, die Menschen sind nicht zuverlässig und da kannst du arbeiten und selbst wenn sie einer bekehrt, der fällt wieder zurück und da kommt wieder das alte Heidentum raus und so. Das ist Resignation da. Und da hat Gott solche Durchbrüche geschenkt, und zwar von Venezuela an bis hinunter nach Chile unter den Indianervölkern. Dass sie heute ganze Verlagshäuser finden, die von Indianern schon betrieben, christliche Verlagshäuser, Rundfunkstationen, die betreiben, biblische Ausbildungsstätten, das ist eine richtige Bewegung gewesen unter den Indianern. Also die wollen wir einfach im Kopf halten als die große Tat Gottes. Und das andere ist die Öffnung von Zentralasien. Große Missionare wie Samuel Zwemer haben um 1910 die Parole ausgegeben, in unserem Jahrhundert muss Zentralasien für Christus erobert werden. Ja, Pfeifendeckel, sagen wir, das war gar nicht möglich reinzukommen nach Zentralasien, die politischen Fälle. Und jetzt ist es gelungen. Und jetzt sind überall in all diesen Ländern sind Gemeinden entstanden. Wir haben Mitarbeiter in Afghanistan. Sie haben ja gehört, Shelternau, unsere Leute waren sehr verbunden, haben sonntags auch mit den Shelternau-Leuten Gottesdienst gehalten, eine Agraringenieurin, die sind jetzt wieder drin, Agraringenieurin in Jalalabad, Behindertenarbeit und Aufforstungsarbeiten. Die hat erzählt, wie offen diese Menschen sind, wie offen diese Menschen sind. Und das geht ja im Islam dann immer so, ist natürlich streng verboten. Im Radio kommt, wenn einer erwischt wird mit einer christlichen Schrift, kommt er 5 Jahre ins Gefängnis, und wenn einer sich heimlich taufen lässt, dann wird er ohne Gerichtsverfahren gehängt. So war es bei den Taliban, und jeden Tag die Drohung. Und dann kommt der Nachtwächter und sagt, hast du mir ein neues Testament? Und dann liest er das. Sagt, was ist denn da los? Warum hat die Regierung so einen Tick auf euch? Denn die Taliban waren ja gehasst im Volk. 99% der Afghanen haben Taliban abgelehnt, sagten unsere Leute immer. Und da ist ein Hunger da, ja natürlich, weil der Geist Gottes wirkt. Die ganze Zeit über gab es einen ganz kleinen christlichen Rundfunksender, der, ich will gar nicht sagen, von wo aus gesendet hat, selbst in der schlimmsten Zeit noch, Hilfe für Brüder hat sich daran beteiligt, der im ganzen Gebiet dort, wo die ganzen Flüchtlinge sind, von Peshawar bis weit nach Afghanistan hinein, immer gehört werden konnte. Eine kleine, besondere Radioarbeit, eine Gruppe. Was unser Herr tut in aller Sünde, wurde nicht gefunden und wurde nicht ausgehoben. Und deshalb soll man über solche Dinge, kann man auch nicht viel schreiben, und man kann es nur in solch einer Bibelstunde sagen, dass man sich dran freut und Gott preist, dass er größer ist als alles, was wir sonst hören und lesen. Eine ungeahnte Ernte. Eine ungeahnte Ernte. Jetzt machen wir den nächsten Punkt, dass wir es ordnen können. Und da kann man so die Überschrift noch behalten. Es geht alles durch die Kraft des Wortes Gottes. Wenn es uns interessiert, mit welcher Methode geht das? Das ist ja bei uns immer die Frage. Oder welchen Trick hat man da? Oder welche Personen sind das? Glauben Sie es doch wirklich, wenn Sie es nicht schon wissen. Im Reich Gottes geht es nicht um Personen. Auch wenn Gott gewisse Personen benutzt hat, wie Billy Graham und so weiter. Im Reich Gottes ist immer so, dass das Wort Gottes ausgesät sein muss. Und wo das Wort Gottes ausgesät ist, gibt es Ernte. Ich sorge mich deshalb sehr um unser Deutschland. Wenn ich merke, im Religionsunterricht wird kaum mehr das Wort Gottes gelesen. Unsere gottlosen Leute, auch wenn ich ein Sterbebett wo kam als Seelsorge, war ja 40 Jahre in der Gemeindearbeit, überall hat man Liedverse ansprechen, mit Leuten befiehlt deine Wege, oder haben die Bibelworte auswendig gelernt, oder Psalmworte. Haben das unsere jungen Leute noch? Selbst im Kindergottesdienst werden die schönen Lieder nicht mehr gesungen, die einen auch noch im Sterben tragen. Ganz wichtig, dass Sie, wo Sie können, Kindern schon früh das Wort Gottes lieb machen und ihnen biblische Geschichten erzählen. Nur auf diesem Hintergrund kann später Glauben wachsen. Und das ist ganz auffallend in all den Aufbrüchen unserer Zeit. Es gibt natürlich immer wieder Leute, die sagen, das war die und die und der Evangelist. Das stimmt aber nicht. Wenn Sie es ganz genau nachprüfen, war es immer eine Bibelbewegung ohnegleichen. Ich bin vor 25 Jahren erstmals nach Mittelamerika gekommen. Ich konnte ja nur in meinem Urlaub als Gemeindepfarrer mich da wegstellen und ein wenig was mitnehmen und habe immer nur ganz kurze Besuche gemacht. Ich habe nie die Schönheiten der Welt gesehen, ich habe die Christen getroffen, das war mir wichtig. Und da war mir auffallend, früher gab es vielleicht dort in Mittelamerika, in Guatemala, 1% vielleicht gab es, man sagte, Bibeltreue, also evangelikale Leute. Aber schon vor 20, 25 Jahren sagte man 25%. Die großen Kirchen haben dann immer gesagt, das sind Sekten. So ein ganz blöder Artikel bei uns in Gemeindeblättern entstanden. Ich habe immer dagegen gekämpft. Warum sollen das Sekten sein? Das waren ganz genau, waren baptistische Kirchen und was da so waren, Brüdergemeinden und so fort. Gab natürlich auch charismatische Gemeinden, gab alle Typen waren drunter. Aber das Auffallende war, wenn sie in ein Taxi eingestiegen sind, sie konnten wetten, in der Hälfte der Fälle hat er seine zerlesene Bibel da unten in dem Gitter, wo er hatte, über seinen Bein. Und er hat in der Pause, wenn er keine Fahrgäste hat, Bibel gelesen. Und wenn Sie am Sonntagmittag durch die Stadt Guatemala City gegangen sind, da saßen die jungen Leute in den Parks und hatten ihre Gitarre, da lag die Bibel, um 5 Uhr begannen meist die evangelistischen Versammlungen. Da sind die jungen Leute hingezogen, die Bibel unterm Arm. Haben Sie es in Deutschland schon überhaupt mal gesehen, dass Christen eine Bibel dabei haben? Die schaffen im Gottes mit der Bibel. Die wollen wissen, was sagt das Wort Gottes. Das ist eine Bibelbewegung. In der dritten Welt gibt es keinen Gottesdienst. Und im ärmsten Land, wo nicht jeder Christ eine Bibel dabei hat. Die trauen dem Prediger nämlich nicht. Die sagen, wir können gucken, wo sind, wir wollen aufs Wort Gottes uns am Ende stützen. Und ich freue mich so, dass das eine Bibelkonferenzstätte ist, Langensteinbarhöhe, dass wir wieder daran erinnert werden, wir müssen am Ende im Wort Gottes bleiben. Und das soll uns haften bleiben, denn nur aus dem Wort Gottes kommt der Glaube. Was mir auch ganz wichtig ist, nach der Bibel haben Sie es mal beobachtet, dass der Heilige Geist durchs Wort wirkt. Das Bad der Wiedergeburt, Erneuerung durch den Geist ist fast austauschbar, wenn es vom Heiligen Geist heißt und vom Wort. Oder dass der Paulus sagt, nehmt das Schwert des Geistes, das ist das Wort Gottes. Der Heilige Geist wirkt eben durchs Wort. Und wo man das Wort hat, wirkt das. Aus 40 Jahren Gemeindearbeit bin ich manchmal entsetzt, welche modernen Methoden man heute hat, so Gemeindeerneuerung, was man alles meint, was Gemeinde beleben würde, das hat man früher immer auch, haben wir auch lange gemeint, wenn man einen Clubsessel hat und wenn man das hat, moderne Zeug. Wichtigste ist die Bibelstunde. Die Gemeinde lebt von der Bibelstunde. Wenn es keine Bibelstunde hat, kann die Gemeinde nicht erneuert werden. Wo soll es denn herkommen? Jugendbibelkreisen, was man braucht. Und zwar, wo man das Wort Gottes so hört, dass es uns richtet. Und nehmen wir andere lateinamerikanische Länder, Kolumbien. In Kolumbien wurden in den 50er Jahren noch evangelische Kirchen angezündet. Der Papst hat dann, in den 80er Jahren war es, gesagt, geht zu euren evangelischen Brüdern, lernt von ihnen Bibel lesen. In Kolumbien ist das so toll, etwa in der Stadt Medellin, wo auch die Drogenbosse sitzen. Das ist eine ganze Reihe von dieser Mafia, von diesen Drogenbossen im Gefängnis zum Glauben gekommen, über der Bibel, eine ganz große Bewegung des Evangeliums. Es gibt in Amerika den Soziologen Berger, der hat schon vor Jahren veröffentlicht, der ist kein Evangelikaler, das ist halt ein säkularer Soziologe, der sagt, Lateinamerika wird in absehbarer Zeit ein evangelischer Kontinent werden. Ja, noch, also, wir glauben ja nicht alles, was so die Soziologen sagen. Aber der sagt, das sei eine viel größere Kulturrevolution, als die radikalen Moslems im Islam machen. Dass die Ausbreitung des Evangeliums in Lateinamerika eine solche Veränderung der Gesellschaft bewirkt hat. Ich sage immer, der Macho, der südamerikanische Macho, das ist ja der Mann, der seine Frau misshandelt und der sauft wie ein Loch und so. Der Macho ist ein Typ des Mannes, der Frau missbraucht und so weiter. Und dann schreibt Berger, überall wo man hinschaut, ist eine Veränderung geschehen. Der trinkt nimmer, der wird ein treuer Familienvater, der kümmert sich um seine Kinder. Und wenn ich das also erzählt habe in meinen Vorträgen, dann denkt sich jemand, ja, es gibt manche überzogenen Erwartungen. Aber als neulich vor 14 Tagen im Fernsehen bei den Nachrichten kam vom VfB-Spieler Ademach, ich verfolge das ja nicht, da berichtet das Fernsehen in den Nachrichten vom Ademach, dass der drogensüchtig war in Rio oder wo der herkommt, der jetzt immer sein Trikot da, Jesus lebt und so weiter hochzieht und der dann im Fernsehen sagt, ich habe nur einen Wunsch, möglichst viel von meinen Kumpels im VfB zum Glauben an Jesus zu führen. Jetzt kommen schon die Lateinamerikaner rüber. Ich habe doch in Stuttgart missioniert, ich habe doch nie unter dem VfB sein, Leute, erst recht nicht unter den Spielern missionieren können. Jetzt stehen wir schon da und merken, Mensch, da läuft etwas, da hat Gott etwas angestoßen und das ist ja nicht der Einzige. Die Hälfte der Fußballmannschaft von Korea, Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft, sind Christen. Wo gibt es denn sowas? Und das in Korea, seit wann gibt es denn überhaupt Christen in Korea? Ist ja gar nicht lange her, ist ein buddhistisches Land. Ist doch unglaublich. Was Gott tut in unseren Tagen, und zwar ist das interessant, ein Glaubensleben, das in den Alltag sich hinein verwirklicht, wo Sünde überwunden wird, dass der sagt, jawohl, ich habe kein Bedürfnis mehr, Drogen zu nehmen. Gehen Sie mal bei den staatlichen Drogenhilfen, nur wissen Sie, was die sagen? Es hilft nur Methadon. Das ist das schlimmste Gift, von dem sie gar nicht mehr loskommen. Und da sagt einer, Jesus hat mich frei gemacht. Ist es nicht ein tolles Zeugnis vor der Welt? Die Kraft des Wortes Gottes heute, die Kraft des Wortes Gottes heute, die ganz große Wirkung hat. Wir müssen immer dran denken, die Ausbreitung des Wortes Gottes. Es geht nicht um irgendwelche Reklamefeldzüge oder manche meinen, dass man ganz primitiv da dann verkündigt, sondern es geht darum, das Wort Gottes auch mit Ungläubigen und mit Atheisten auszuteilen. Ja, weil wir wissen, dass jeder Mensch nach Gott hungert. Und ohne Evangelium kriegt ein Mensch keinen Frieden, ohne Jesus. Also das war mein zweiter Punkt, die Kraft des Wortes Gottes. Dritter Punkt, ich habe 5 Punkte, nicht vom Widerstand befremden lassen. Nicht vom Widerstand befremden lassen. Also ich sage vom großen Wachsen, von der ungeahnten Ernte und trotzdem wissen Sie, dass wenn man heute in unserer Gesellschaft sich als Jesus-Jünger outet, heißt es ja so neuschwäbisch, ausgibt oder sich bekennt, dass dann der Spott und der Widerstand los ist. Ich weiß doch, was bei Ihnen los ist unter Ihren Kollegen. Wenn die wissen, der geht auf die Langensteinbacher Höhe. Ich weiß doch. Ich weiß doch, was in der Schulklasse los ist, wenn die Kameraden sagen, der betet oder die betet. Der Hass ist natürlich das. War bei Jesus schon. Jesus hat uns gesagt, das ist in dieser Welt. Weil diese Welt Feindschaft hat wider den Geist Gottes und gegen das Evangelium. Der Widerstand darf uns nicht befremden. Der Widerstand ist ganz natürlich. Der Widerstand ist auch in diesen Ländern, wo das große Wachsen der Gemeinde ist und viele zum Glauben kommen, auch da. Also, noch nie sind so viele Moslems zum Glauben an Jesus gekommen wie heute. Noch nie. In der Geschichte der Christen. In Indonesien zum Beispiel, das ist der erfolgreichste Moslemstaat, ich glaube 220 Millionen Moslems gibt es in Indonesien. Radikaler Moslemstaat. Ja, so viel. Ja, da ist die Zahl der Christen in den letzten 20 Jahren von etwa 7% auf 20% gewachsen. Die Regierung gibt die Zahl immer nur noch von 7% bekannt. Aber die ganzen Unruhen, die dort sich ereignen, die niedergebrannten Kirchen, die Übergriffe von Al-Qaida, diese Ermordung von etwa 7.000 oder 10.000 Christen, die vielen niedergebrannten Häuser, ist alles eine Reaktion natürlich von Taliban und radikalen Moslems in der Feindschaft nur gegen Jesus Namen. Heute Morgen habe ich gesagt, die hassen keine Weihrauchfässer, die hassen auch keine Taläre, sondern die hassen den Jesus-Namen. Die hassen das Evangelium von Jesus, Kreuz und Auferstehung. Und trotzdem, weil so viele Menschen offen sind, wir wissen es doch aus der Bibel, der Saulus schnaubte noch mit drohenden Morden und das war der wichtigste Jesus-Zeuge. Das sind oft Leute, die ganz nah dran sind. Ich bitte Sie inständig, dass Sie auch zu den Moslems in Ihrer Umgebung ganz arg freundlich sind. Moslems sind ganz empfindlich für das, was man lebt. Und noch ein Rat dazu. Geben Sie nicht Bücher, erst recht keine Bücher über den Islam, die Christen geschrieben haben. Da steht so viel Negatives drin. Sondern erzählen Sie denen von Jesus, denn im Koran steht auch was von Jesus. Und sagen Sie, ob du nicht Freude hast, im Neuen Testament zu lesen, denn das sei noch mehr gewesen. Und das sei schon vor Mohammed gewesen, 600 Jahre vorher, was die Evangelisten aufgeschrieben haben. Das interessiert Moslems. Und gar kein negatives Wort. Nie ein negatives Wort. Sie werden nie jemanden zu Jesus führen können, wenn Sie ihm irgendwas negativ sagen. Machen Sie ihm Jesus groß, erzählen Sie, was Ihnen Jesus bedeutet. Dass Sie mit Jesus beten können, dass Sie keine Angst vorm Sterben haben und dass Sie Vergebung Ihrer Schuld haben. Gibt es im Islam nicht. Vergebung der Schuld. Ein Punkt, wo ganz viele Moslems zum Glauben an Jesus kommen. Also, ich konnte anfangs die Nachrichten gar nicht glauben, wie ich hörte, dass in Nordafrika so viele aus dem Islam zu Jesus gekommen sind. Wer arbeitet schon in Nordafrika? Das ist ja ganz schwierig, in Algerien zum Beispiel. Wir haben jetzt Verbindung zu zwei Bibelschulen in Algerien, wo nur ehemalige Moslems Bibelunterricht bekommen. Sind alle, die freiwillig kommen, und wir dürfen sie mit Hilfe von Brüdern ein bisschen aufbauen weiter. Und das geht ganz lautlos. Und jetzt sagt man, ist das nicht gefährlich? Nein, die algerische Regierung hat ja nur vor den radikalen Moslems Angst, die immer wieder diese schrecklichen Morde machen, die ganze Dörfer niedermetzeln. Das ist ganz ähnlich wie im Irak. Der Saddam Hussein ist bei uns ein ganz wüster Mensch, aber religiös ist das ein Sozialist, der ist den Christen ganz freundlich. In Algerien ist genau das Gleiche. Wir müssen da ein bisschen anders denken. Das ist politisch ja mehr interessant. Das sind keine religiösen Führer in Algerien, sondern säkulare Führer und ähnlich beim Saddam Hussein im Irak auch, der zwar einen Golfkrieg und so macht, aber Christen gegenüber ausgesprochen freundlich ist. Wir bringen jedes Jahr etwa 20.000 Bibeln in den Irak. Ganz offen möglich, muss man nicht verstecken. Ist erlaubt. Und da ist eine Offenheit da, und das muss man einmal hören, und das ist so wichtig, dass wir es nutzen, und dann auch vom Widerstand uns nicht befremden lassen. Ich würde auch meinen, dass Sie das für Ihr eigenes Zeugnis immer wissen müssen. Reagieren Sie doch einfach nicht drauf. Wenn irgendeiner Ihnen so kommt, beten Sie für ihn. Denn tut doch ihnen nicht weh, wenn er ihnen was Böses in den Kopf wirft. Aber Liebe und ein persönliches Zeugnis ist ganz enorm wichtig. Da, Bruder Johannes Hagen wird ja noch erzählen, aber das ist natürlich das Tollste, was gegenwärtig ich kann immer so sagen, das ist das Großartigste. Also im Südwesten Äthiopiens, da sind Naturvölker, die dort leben, die Hammar und die Podi und die Gucci und die Mursi, die haben die großen Pflöcke in den Lippen drin und so. Ganz wilde Stämme, die alle einen Kalaschnikow haben, so eine Maschinenpistole aus Russland, und die das auch wütend, und die Regierung kriegt das ganz schlecht unter Kontrolle. Und es war etwa ein Jahr her, jede Gemeinde entsendet Evangelisten. Und da haben die Gemeinden neue Evangelisten ausgesandt. Da gibt es eine Stadt Chincha im Südwesten, und da haben die noch übernachtet, bevor sie in ihren Einsatzort gebracht wurden. Das ist ein äthiopischer Leiter, der Samuel Gembo aus Arba Minsch, der das macht und so. Und da haben wir übernachtet, dann klopft es nachts ein Fenster. Was ist los? Sie wachen auf. Und dann steht ein Bote da und sagt, Abel wurde ermordet. Es war einer dieser einsamen Evangelisten. Dann gehen wir morgen zur Beerdigung. Geht Samuel Gembo, der Distriktsleiter für die Mission, mit den drei Evangelisten, die auf ihrem Weg zum Einsatz waren, zur Beerdigung. Und dann sagt er plötzlich, wollt ihr noch gehen, wenn das so gefährlich ist? Sagen wir gehen. Wir lassen uns senden. Er sagt, dann kniet er hier nochmal nieder und dann segnen wir euch hier nochmal ein. Dann hat er sie noch einmal zum Missionsdienst eingesegnet. Und zwei Monate später war der Platz, wo der Abel ermordet wurde, wieder besetzt mit einem anderen. Der dort in diesem Dorf, wo die waren, die Mörder waren, weiter das Zeugnis von Jesus verbreitet. Also lasst euch nicht befremden vom Widerstand. Es gehört dazu. Widerstand ist vielleicht sogar viel besser als die Gleichgültigkeit um uns herum. Widerstand, da setzt sich jemand auseinander. Da ist die Liebe gefordert. Und das Zeugnis, lasst euch nicht befremden. Und das muss auch uns immer wieder rühren und bewegen. Was tun wir eigentlich in dieser Treue des Dienstes? In Indonesien sind natürlich für das starke Wachsen, von dem ich vorher sagte, 20% evangelische Bibelchristen, natürlich ganz stark diese vielen mutigen Bibelgemeinden dafür verantwortlich. Sehr viele treue Boten, die das weitersagen. Und es ist eine ganz wunderbare Sache. Und ich kenne Missionare, will an dieser Stelle nicht mehr sagen, die in einem Gebiet sind, wo 4 Millionen Muslims leben und vielleicht 10 Christen sind. Und die dort im Namen Jesus sind und sein Zeugnis weitertragen. Und beten sie jeden Tag für die, die heute viel wagen und nie darüber reden können, was sie im Namen Jesu auf sich nehmen. aber das Feld ist reif zur Ernte. Also Sie können die Punkte noch wissen, ungeahnte Ernte, Kraft des Wortes Gottes, nicht vom Widerstand befremden lassen. Es ist der Herr allein, der etwas tut. Das ist ganz wichtig. Und darum sage ich, gehört es mit in die Apostelgeschichte, Fortsetzungsbericht. Der Herr allein, der das tut. Wenn Sie es lesen in der Apostelgeschichte, der tat der Herr das Herz auf, heißt bei der Lydia. Der Herr war mit ihnen. Oder das Wort breitete sich aus. Genau, wir müssen einfach bloß an der Apostelgeschichte dranbleiben. Im Jugendbibelkreis waren wir mal zusammengesessen und da haben wir gemerkt, in kurzen Abschnitt 17 Mal kam, was der Herr tat. Was der Herr durch Menschen tut. Oft auch durch schwache Menschen. Mit dem rechnen wir. Eines der tollsten Beispiele bleibt ja einfach China. Wir haben oft gesprochen, aber das müssen wir uns nochmal vor Augen führen. Als die Missionare nach der langen Arbeit, China-Inlandmission, was die lieben Zeller und die Marburgen alles getan haben, China verlassen mussten 1949 in der Revolution, waren 700.000 Christen im Lande. Das ist die offizielle Zahl. Schon beim ersten Missionar, bei Morrison, der die Bibel übersetzt hat, hat er gesagt, das braucht 100 Jahre, bis man 1000 taufen kann. Das waren aber so gleich viel, viel mehr. Aber am Ende waren es doch bloß im ganzen chinesischen Reich 700.000. Und jetzt wissen Sie, wie China abgeschüttet war. Ich hätte ja nie geglaubt, dass wir es noch einmal erleben, dass man Menschen nach China schicken kann. Wir haben eine große Zahl von Mitarbeitern in China, christliche Fachkräfte international, die Zeugen Jesu sind, die schon Chinesen zu Jesus führen dürfen. Aber es war ja 30 Jahre überhaupt nicht möglich. Sie kennen noch die Kulturrevolution von Mao Zedong mit der kleinen roten Bibel. Da waren alle Kirchen geschlossen. Da wurden alle Bibeln verbrannt. In einer Provinz Anhui, da habe ich die Zahlen im Kopf, da waren es damals 42.000 Christen, als die Kulturrevolution begann. Am Ende der Kulturrevolution haben sich nur noch von den 42.000 1.700 zu Jesus bekannt. Und dann war, bis heute gibt es ja keine Religionsfreiheit. Es darf sich etwa keiner im Staatsdienst öffentlich als Christ bekennen. Alle Staatsbeamten, Lehrer und so weiter können gar nicht Christ sein, im Militär und in Polizei und so weiter. In der Provinz Anhui, wo es 1700 am Ende der Kulturrevolution waren, sind es heute 2 bis 3 Millionen Christen. Die genaue Zahl weiß man nicht wegen der Hausgemeinden. Wie sind die Christen geworden? Da durften doch gar keine Missionare rein. Nun haben die Rundfunkstationen, Far East Broadcasting, die größte, und dann Transworld Radio und die anderen haben ja gesendet. Nein, die einheimischen Christen, die nationalen Christen haben das getan. Heute gibt es in China keine Universität, wo es nicht eine Studentenmissionsgruppe gibt, organisiert alles nur von den Nationalchinesen. Haben die alles gemacht, ohne fremde Hilfe. Die kommunistische Regierung hat ja noch vor ein paar Jahren, wer es verfolgt hat, haben die schließlich dann zugegeben, es gibt 1 Million in der Dreiselbstbewegung, es war die staatlich registrierte Kirche. Heute ist die offizielle Zahl, die die kommunistische Regierung von Rotchina veröffentlicht, 15 Millionen Christen in der Dreiselbstbewegung, das ist die staatlich registrierte. Dazu kommen noch einmal etwa 25 Millionen Christen in den Hauskreis, das ist sehr wenig für 1,3 Milliarden Chinesen. Aber wie ist das Wachsen passiert? Und wenn Sie dann wissen, in China sind die Gemeinden wie überall in der Welt verstritten und sind schwach und fehlerhaft. Wo gibt es einen Ältestenkreis, wo man sich nicht in die Haare kommt? In China ganz besonders. Und die haben oft ganz traditionelle Ansichten. Sie wissen ja, bei Christen spielt das oft eine Rolle, welche Haartracht man hat und wie lang die Röcke sind. Gibt es in China alle Variationen. Gibt es auch manche schwierige Verirrungen. Aber das Wort hat gewirkt. Und wenn man dann die Briefe liest, etwa die Rundfunksender berichten gerade diese große Far East Broadcasting, mit denen wir auch viele Sendungen haben, die Bibelschule durch die Luft und so weiter, gute Bibelsendungen. Wenn die Leute erzählen, da schreibt eine Frau, wir waren nur noch 3 Frauen an unserem Ort. Und wir haben uns jeden Abend zum Gebet getroffen. Heute haben wir 17 Gemeinden und 8 Jugendgruppen. Das Gebet und das Wort Gottes. Das Gemeindewachstum. Der Herr hat's gemacht. Anders kann man das wirklich nicht sagen. Und auch bei den Zahlen muss man immer wissen, in China ist natürlich wie in Russland, unter 18 Jahren werden die nicht mitgezählt. Die dürfen nicht mitgezählt werden. Unter 18 Jahren darf es keine religiöse Beeinflussung geben. Wir haben Jugendmissionskonferenz gehabt, weil einige der Haustöchter dort auf dem Killesberg, da hat ja ein großer Kinder, unsere Zeit ist rum, ja, Entschuldigung, hat da gesprochen und der hat da erzählt von einer Provinz, da war ein atheistischer Staat, die haben eine Provinz als atheistisch ausgerufen und da waren 6 Millionen Menschen und heute leben dort in dieser atheistischen Provinz, ohne dass die Regierung Freiheit, Religionsfreiheit geben. 30% der Bevölkerung sind Christen. Wetzau. Gut, der Herr tat das. Der Herr macht große Dinge in unseren Tagen. Lassen Sie mich das Letzte noch sagen. Heute ist die Stunde für uns. Wir sind an dieser großen Sache beteiligt. Das ist ein ganz großes Vorrecht. Ich möchte nie einen Menschen drängen, dass wir mithelfen dürfen. Ich bin immer wieder bewegt, welche tollen Leute sich heute melden. Wir suchen schon Abiturienten nach China, die mal für ein Jahr rübergehen und dort beim Deutschunterricht helfen und für ein Leben lang eine tolle Erfahrung machen. Oder wir haben uns gefreut, wie ein Germanist jetzt nach China ging. Der braucht ja keine Bezahlung mehr, wenn er seine Lehrerpension hat und dort als Professor an die Universität geht, wo so viele zum Glauben kommen. Und das ist etwas ganz Wunderbares, wenn man beteiligt ist, auch mit den Gaben. Das ist eine Freude. Wir wollen uns freuen, auch in der kleinen Zahl, und nicht erschrecken an den verschlossenen Türen bei uns, aber immer dran denken, nirgendwo ist so dunkel wie in Europa. In Frankreich hat nur jede 12. Familie eine Bibel und in Deutschland. Hoffentlich ist das nicht so, wie Jesus gesagt hat, dass das Evangelium von ihnen gestoßen wird. Ich freue mich, dass viele Leute es nutzen und Ähnliches erfahren. Ich habe in meiner Gemeinde erlebt, in Stuttgart, 30 Jahre lang, dass keine Türe verschlossen blieb, wenn man kam und die Menschen in einer höflichen Form offen sind, dass man etwas mit ihnen teilen darf. Ich wünsche Ihnen, dass der Herr Sie segnet und Sie gebraucht an diesem Platz und dass Sie eine Ermutigung bekommen haben, dass der Herr auch in unserem Land noch große Dinge tun will. Wir beten. Lieber Herr, du hast in unserem Leben gewirkt. In unseren Unglauben hinein hast du dich offenbart. Und dein Wort hat geredet als ein lebendiges Wort, das das Herz getroffen hat und das Gewissen. Und wir tragen die Last für unsere Verwandten und für unsere Nachbarn, für unsere Orte. Wir wollen nicht Großes sehen. Wir wollen nur erleben, dass Menschen gerettet werden. Dich finden, Frieden mit dir finden, versöhnt werden mit dir. Wir danken für die Ermutigung, die du uns gibst in aller Welt, sei jetzt auch bei den bedrängten und verfolgten Christen. Auch dort, wo viele um deines Namens willen leiden, ganz besonders in den islamischen Ländern. Und wir kennen in vielen Ländern gar nichts, aber du hast dort deine Gemeinde. Gib du, dass dein Wort mit Freimut geredet wird. Amen.
Jetzt kann es sein, dass Sie nach Hause gehen und erst einmal Ihren Atlas rausholen müssen, um nachzugucken, wo eigentlich die ganzen Länder sind, die heute Abend da alle erwähnt wurden. Vor allem zum asiatischen Bereich ist man doch meistens nicht so ganz gut beheimatet. Ganz herzlichen Dank. Das war ein Stück Ermutigung zu sehen, dass Gottes Geschichte nicht nur individuell passiert, sondern auch universal. Genau das, was er angekündigt hat, passiert. Gemeinde Jesu wächst. Er kriegt das hin, er hat's gesagt. Und wunderbar, wo er uns auf unterschiedliche Art und Weise schon mit hineingenommen hat oder uns durch seinen Heiligen Geist diese Flamme angezündet hat, dass er uns damit hineinnehmen möchte. Wir wollen darauf reagieren, so wie Gott uns das zeigt. Vielen Dank. Du gibst das Leben, das sich wirklich lohnt. 331. Für dies Versprechen hast du dich nicht verschont und du gibst nicht nur ein wenig. Herr, die Fülle ist bei dir. Du das Leben gibst das Leben, das sich lohnt. Wir singen alle 4 Strophen dieses Liedes und dann schließen wir diesen Abend mit einem Segenswort. 331, 1 bis 4.
Wenn jemand was über die Arbeit wissen will, dann liegt auch so Blätter zum Kostenlosen.
Also, das nochmal ein Hinweis, neben den Büchern draußen auch etwas an Informationen, was Hilfe für Brüder und christliche Fachkräfte international betrifft.
Und diese Coworkers, diese dritte Schiene der Kurzzeiteinsätze.
Ja. Haben Sie es gehört? Dritte Schiene Coworkers. Okay, danke.
Wir wollen uns zum Schlusssegen noch erheben, bitte. Lieber Vater, segne uns und behüte uns. Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht über uns und gib uns deinen Frieden. Amen. Wir wünschen einen guten Nachhauseweg und eine gute Nacht.